Hüslop Uncut.
Schönen guten Tag. Links und rechts. Was bedeutet das? Woher stammen die Begriffe? Wie haben sie sich im Lauf der Zeit verändert? Und um was ging es vor kurzem beim Prozess gegen Deutschland? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Professor Peter Höris.
Ja, schönen guten Tag.
Grüße, Herr Professor Höris. Wir sprechen gleich am besten über den Prozess gegen Deutschland, der ist vielen noch im Ohr. Ich möchte aber zunächst mal auf eine Stelle Ihres Buches Rechts und Links, über das werden wir heute auch noch sprechen, zu sprechen kommen. Und da heißt es nämlich so schön, rechts und links sind ungleiche Geschwister, die einander bedürfen. Frage zum Einstieg, Herr Professor Höris, wie ist denn das Familienverhältnis bei den Geschwistern?
Ja, genau. Also man kennt es ja aus dem eigenen Leben, wenn man eben Geschwister hat. Man braucht sie, man ist froh, dass sie da sind, aber es gibt natürlich Reibungen auch, gerade wenn sich die Geschwister unterschiedlich entwickeln, in unterschiedliche Richtungen gehen, wie bei den Brüdern Karamasow etwa, ne? Also wo der eine übrigens auch bei Dostojewski nach rechts geht ins Kloster, der andere nach links in die Welt. Das ist nicht zufällig so gewählt von ihm, ne? Und so ist es auch mit den Geschwistern. Also es ist eine Verbindung da und es ist Reibung da, die sich auch entladen kann. Aber keiner wird sein Geschwister missen wollen, sage ich mal. Und im Idealfall ist es so, dass Geschwister sich eben ergänzen, komplementär zueinander stehen und im Sinne der Familie zusammenwirken.
Wir sprechen über die Familienverhältnisse noch ein bisschen nachher. Sprechen wir erstmal über was anderes, nämlich über den sogenannten Prozess gegen Deutschland. Der war vor kurzem und jeder, der sich jetzt vielleicht denkt, Moment mal, Deutschland stand vor Gericht, was habe ich verpasst? Sie waren Teil des Prozesses, über Ihre Rolle sprechen wir gleich, aber zunächst mal vielleicht für all die, die gar nicht wissen, worum es ging, was war denn der Prozess gegen Deutschland überhaupt? Worum ging es da?
Ja, also erst habe ich mich auch mal gefragt, ob des merkwürdigen Titels, ne? Also inwiefern wird Deutschland jetzt hier angeklagt, kann man Deutschland anklagen, von wem? Also es war eine Theaterperformance von Milo Rau, einem Wiener Regisseur, der sehr prominent ist, der solche Prozessformate theatral auch vorher schon aufgeführt hat. Und häufig geht es dabei, wird dabei verhandelt, das Verbot einer Rechtspartei, also der FPÖ in Österreich und hier in Deutschland der AfD. Also im Kern ging es um die AfD und die Frage, ob sie verboten werden soll. Und darum lagerten sich dann weitere Fragen Richtung Social Media und so an. Und es wurde ein Geschworenengericht, das das deutsche Rechtssystem ja nicht mehr kennt, gebildet. Unter Vorsitz der ehemaligen Politikerin, Justizministerin Hertha Däubler-Melin, damals übrigens von Wolfgang Schäuble verhindert als Verfassungsrichterin. Ein erster Fall Prosius Gersdorf. Schäuble hielt sie nicht für geeignet und so wurde sie nicht Verfassungsrichterin. Das war sie, die vorsitzende Richterin. Und dann wurde eine Reihe von sehr unterschiedlichen Zeugen geladen. Dazu gehörte ich auch. Das waren also Wissenschaftler, Publizisten, Dramaturgen, Influencer und so weiter. Und die wurden von einer Anklage, die also aus zwei Linken, einer Rechtsanwältin und einem linken Antifa-Journalisten gebildet wurde und einer Verteidigung, die von der Publizistin Liane Bettnatz und dem Journalisten Frederik Schwilden gebildet wurde. Also sie wurden diese befragt, diese sogenannten Zeugen. Und am Ende stimmte sich die Jury dann untereinander ab, das Geschworenen-Panel-Gremium, und fällte ein salomonisches Urteil. AfD-Verbot trägt nein, aber es solle geprüft werden und die staatlichen Mittel sollten dieser Partei entzogen werden.
Jetzt haben Sie das Urteil schon vorweggenommen.
Ja, das war ein Spoiler jetzt von mir, ja. Falls einer die mehreren Stunden anschauen will, die gibt es jetzt wieder auf YouTube, die waren erst gelöscht. Die drei Prozesstage, jetzt gibt es sie dort wieder auf dem Kanal, auch des Thalia-Theaters Hamburg. Und also ich glaube aber nicht, dass jemand sich die gesamten Stunden anschaut.
Aber man kann es natürlich machen. Sprechen wir mal über Ihre Rolle in diesem Theaterstück. Was haben Sie da gemacht?
Ja, also mein Kollege Andreas Rödder und ich, wir waren eben als Historiker dort, Zeithistoriker dort geladen und es war auch klar, wie die Rollen besetzt waren. Also wir haben sozusagen das eher konservative, liberal-konservative Spektrum repräsentieren sollen und wurden dementsprechend in die Mangel genommen von diesem Journalisten Spalt, der hier recht aggressiv uns versucht hat zu überführen. Allerlei Sachen, die man nicht sagen oder denken soll, also Gedankenverbrechen und Dinge, die nicht in seiner Weltanschauung kompatibel sind. Und ja, also von dem wurden wir befragt und auch von, ich wurde auch von Frau Bettnarz befragt, das war etwas offener und netter. Und das sollte zur Meinungsbildung beitragen. Der Witz war so ein bisschen, dass es eigentlich in meinem Panel, in meinem Gerichtstag, um Social Media Verbot. Das ist ja jetzt, wird ja groß diskutiert und gefordert, auch von den großen Parteien, ne? Also für Jugendliche und also 14 oder 16 soll die Grenze sein. Darum soll es eigentlich gehen, aber darum ging es nicht, sondern es ging tatsächlich darum, dass versucht wurde, uns irgendeiner nicht juristischen Schuld zu überführen. Ja? Gut, ich konnte mich, glaube ich, gut wehren und habe da auch ordentlich Kontra gegeben. Aber es war nun mal so, das war also ein Publikum, das doch sehr stark ein bestimmtes städtisches, wokes, älteres, biodeutsches, grünes Milieu repräsentiert hat. Ja? Zu ganz, ganz großen Teilen. Und die haben entsprechend das auch dann, was ich gesagt habe, mit großem Missfallen aufgenommen. Soll ihnen unbenommen sein, natürlich.
Dafür war die Theaterveranstaltung ja auch da.
Ja.
Jetzt haben Sie schon gesagt, die Fragen von Frau Bettnarz, sie war ja die Verteidigung, waren jetzt nicht ganz so unangenehm wie die Anklage in dem Fall, was auch irgendwo nachvollziehbar ist. Wie haben Sie die Veranstaltung erlebt?
Also das Interessante war jetzt doch, dass es, wie gesagt, ein sehr abgeschlossener Raum war, im Sinne einer Gemeinschaft von Gleichgläubigen, Orthodoxen, ja, würde man das bezeichnen. Und das war also ein Raum, wo eben ein Publikum und ein Regisseur und sein Staff sozusagen doch sehr im Gleichklang waren. Ne? Und aber, das muss ich auch dem Regisseur eben zugutehalten, Milo Rau, er hat nun mal bewusst Ruhestörer eingeladen. Ja? Und da war ich noch nicht mal der Schlimmste, sondern das war sicherlich Harald Martenstein schon mit seiner Eröffnungsrede. Die ist ja wirklich auch viral gegangen. Das ist, denke ich, auch, das sage ich in aller Bescheidenheit, das, was bleiben wird von dieser Performance, weil das war eine grandiose Rede, die auch rhetorisch überragend war. Und die hat eben diesen Gleichklang, diese Homogenität, diese Selbstzufriedenheit erheblich gestört. Und also ich und auch einige wenige andere, die da geladen waren, haben das dann noch weiter gestört. Und man merkte also diese kognitive Dissonanz regelrecht körperlich. Ne? Einige Leute haben es auch gar nicht mehr ausgehalten, was ich zum Beispiel gesagt habe, haben den Saal verlassen, haben durch Gesten und Unmutsäußerungen sich geäußert. Und zwar wirklich wie so bei Pawlowschen Hunden auf Stichwörter. Also Stichwörter waren Verbrechen der Antifa. Ne, habe ich an die Hammerbande erinnert und andere wirklich grausamste Verbrechen an die Antifa-Gründung, letztlich durch Stalin und an die Staatsdoktrin der DDR, an Gulag. Und bei diesen Stichwörtern, also konnten das einige Leute nicht aushalten, zuzuhören einfach. Ne? Allein, weil ich diese Begriffe und diese Phänomene genannt habe. Ne? Das war jetzt schon erstaunlich, zeigt aber auch, dass eben sozusagen Dialogformate tatsächlich in dieser Form der heutigen ja, Aufregungsökonomie und Mediengesellschaft eigentlich kaum mehr eine Chance haben im Sinne eines echten Austausches. Ne? Also das ist stößt eben leider, würde ich sagen, jetzt sehr an enge Grenzen. Also man müsste mal die Gegenprobe auch machen. Ne? Man müsste mal also sozusagen in eine Veranstaltung von eher konservativen Rechten Linke einladen und gucken, wie da das Publikum reagiert. Das wäre mal ein umgekehrtes Experiment. Nur würde das wahrscheinlich dann wieder abgesagt werden müssen oder könnte gar nicht stattfinden oder so. Ne? Weil das ist ja heute oft so diese Cancel Culture, die also eben nicht nur Protest erheben möchte, sondern auch will, dass anderslautende Meinungen und anderslautende Sprecher gar nicht mehr auftreten. Ne? Das hat aber der Milo Rau, das muss man ihm ja zugutehalten. Ne? Das hat er ermöglicht quasi. Also er hat sicherlich nicht so geplant, aber also dieser Paukenschlag von Martenstein, der ist, glaube ich, doch hängen geblieben. Ne?
Wenn Sie schon sagen, sowas müsste eigentlich öfter stattfinden, warum findet es so selten statt oder gar nicht statt? Und inwiefern haben wir vielleicht auch so ein bisschen als Gesellschaft, als politische Gesellschaft, verlernt, quasi mit dem anderen noch in Austausch zu gehen?
Ja, also das ist ein Phänomen eben der letzten Jahre, was also meines Erachtens doch sehr stark auf eine Intoleranz dieser woken Gemeinschaft zurückzuführen ist, die es eben als Angriff, also Sprechakte, theoretisch steht das dahinter, diese Idee, Sprechakte an sich schon als Angriff versteht und als Verletzung ihrer Zone, ne? Also ihres Safe Spaces und das eben nicht mehr ertragen will. Dazu kommt noch ein ziemlich idiotisches Argument, nämlich man solle quasi den falschen Gedanken nicht ein Podium bieten, Raum geben. Das ist natürlich ein zutiefst illiberales Argument. Ne? Wenn man mal bei John Stuart Mill nachschlage und Liberty als einen Gründungsväter des philosophischen Liberalismus, dann sieht man natürlich, dass das Gegenargument mehrfache Funktion hat, unabhängig von seinem Wahrheitsgehalt. Also, weil erstmal kann es eben doch richtig sein. Damit muss man immer rechnen an sich in einer freien, demokratischen Gesellschaft. Und es kann natürlich auch zur Schärfung, Präzisierung der eigenen Position beitragen. Und es führt auch dazu, dass es eben hier ein Ventil gibt und nicht irgendwie Milieus entstehen, die sich vollkommen abkoppeln, ne? Bis hin dann zu schlimmen Entwicklungen, also im allerschlimmsten Fall Terrorismus, sage ich mal. Ne? Also insofern ist freie Rede und Gegenrede eben essentiell, nicht nur für eine demokratische, sondern insgesamt für eine freie Gesellschaft eben. Das ist ein bisschen verlernt worden hier. Die Meinungsfreiheit ist erstmal das erste Fundamentum der Demokratie und der freien Gesellschaft. Und dann kommt alles Weitere. Aber auch schon im antiken Athen war eben die Isegorie entscheiden, ne? Das Recht sozusagen der Bürger, das Wort zu ergreifen. Ne? Und das haben wir tatsächlich fundamental verlernt. Also da gibt es, finde ich, ganz furchtbare Entwicklungen. Vielleicht kommen wir ja noch im Verlauf des Gesprächs auf einige Beispiele, die eben leider auch von Ministerpräsidenten, ich sag mal Stichwort Schleswig-Holstein, Günther, befördert werden, ja, oder angeheizt werden noch, ne? Und das sind Entwicklungen, die sind zutiefst illiberal und also haben an sich in einer freien Gesellschaft keinen Platz, meines Erachtens. Ne?
Wenn diese Ministerpräsidenten gerade auch in ihrer Funktion irgendwo auftreten und nicht als Privatperson plötzlich.
Ja, ne? Das ist natürlich nochmal eine Haarspaltung hoch 10. Ne? Also dass er sozusagen in einer Staatslimousine als Ministerpräsident ins Studio kommt, dort so vorgestellt wird bei Markus Lanz und dann für wenige Sätze in die Rolle des Privatmanns schlüpft, ne? Also das ist natürlich haarspalterisch und ich weiß nicht, ob sowas juristisch wirklich Bestand haben kann. Ne?
Wir kommen jetzt gleich auf Ihr Buch zu sprechen, aber eine Frage hätte ich noch. Sie haben gesagt, so das Problem, das ist so quasi, das sitzt woke sozusagen. Ich tue mir immer schwer damit, persönlich woke mit links gleichzusetzen, weil ich behaupte, alte Linke haben mit diesen identitätspolitischen Woken sehr, sehr wenige Berührungspunkte, wenn überhaupt noch. Aber drehen wir es mal rum. Wenn die Woken, so Sie sagen, so intolerant gegenüber anderen Meinungen sind, wären denn dann die Rechten oder auch Rechtsaußen so viel toleranter?
Genau, also das habe ich eben ja schon angeschnitten. Also ich meine, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich so ein Format eigentlich noch selten beobachtet habe. Ne? Also wo wirklich also jetzt nicht nur Störer irgendwo sind, ne? Sondern wo wirklich also Linke eingeladen und auch hingehen, ne? Also zu einer rechten Veranstaltung oder Versammlung oder wie auch immer. Ne? Also das kann man schwer sagen. Ich meine, grundsätzlich müsste man mal dieses Experiment auch mal machen. Es ist eben eine gewisse Asymmetrie natürlich da. Also jetzt sagen wir mal so, in dieser Kunst-Kulturszene gibt es nun mal eine ganz klare linkswoke Hegemonie, ne? Und da sind die Rollen also insofern klar verteilt, ne? Wenn da jemand mit einer anderen Meinung kommt. Da gibt es eben eine Mehrheit und eine kleine Minderheit. Ne? Und das ist eine Art False Balance, wenn man jetzt mal die Gesamtgesellschaft sieht oder Wahlergebnisse auch, ne? Etwa in Bayern. Also in Bayern wählen ja über 70% eben dezidiert nicht links, ne? Also willentlich und bewusst nicht links. Und da ist die Repräsentation natürlich in Medien, aber auch gerade in der Kunstkulturszene an Universitäten eine vollkommen andere. Ne? Das ist also schwierig. Ne? Aber dieses Experiment müsste man mal machen. Also im Moment ist es eben so. Und Sie haben vollkommen recht. Also die alte Linke, die ich auch kennengelernt habe, noch auch in dezidierter Form, in marxistischer Form, in meinem Studium zum Beispiel, ne, in Frankfurt am Main, aber auch in Münster waren auch ein paar und so, ne, wo ich auch studiert habe. Also das waren Leute, die wollten diskutieren, ne? Die wollten diskutieren, die haben eigentlich gar nicht mehr aufgehört zu diskutieren. Ne? Das wird ja auch schon bei den 68ern beschrieben. Und da habe ich aber nicht erlebt, so diesen Willen zur sozialen Vernichtung. Also ich habe mich da gestritten auch mit Kommilitonen und auch Dozenten zum Teil. Ne? Aber es war doch irgendwie eine harte Auseinandersetzung immer, aber irgendwie hatten die auch Lust darauf, also beide Seiten. Und eigentlich war das teilweise sogar freundschaftlich. Ne? Also man hat dann irgendwie sich auch gut, also ich wurde mal in Münster regelrecht von einem Marxisten verfolgt, aber verfolgt nicht jetzt im negativen Sinne, sondern der wollte dauernd mit mir sprechen. Ja? Also der hat sich richtig an mich rangeklettet sozusagen, weil er mich irgendwie, also irgendwie war es so eine Art Fan auch. Ja? Also der wollte die auseinander, die, also verbal, die rhetorisch-verbale inhaltliche Auseinandersetzung mit mir suchen. Ne? Und das habe ich also im Rahmen meines Zeitbudgets auch, ja, auch geschätzt, ne? Muss ich echt sagen. Also fand ich auch, zum Teil habe ich da auch mehr verstanden dann und habe auch was gelernt und auch den verstanden, vor allem den Studenten. Ne? Also ist mir dann auch regelrecht ans Herz gewachsen. Aber das ist, glaube ich, in diesem Woke-Milieu halt überhaupt nicht mehr vorstellbar. Ne? Weil da geht es darum, also sich aufzuregen, zu empören eben und die Ursache irgendwie soll versucht werden auszuschalten.
Also, ich nehme mal für mich mit und auch vielleicht für die Zuschauer, mehr Debatte wünschenswert und dringend nötig zwischen den
Lagern. Genau, und also wirklich zur Sache. Ne? Und zur Sache soll und kann es auch, finde ich, scharf sein, polemisch. Ne? Man kann auch mal einen Witz auf den Kosten des Gegenübers machen, aber grundsätzlich sollte man dann wieder auseinandergehen wie auf dem Fußballplatz, ja, und sich die Hand geben und dabei belassen dann. Ne? Also, weil es ist nun mal so, ne? In der Demokratie, man kann eben nicht seine eigene Meinung 100% durchsetzen. Und wenn man sich, damit muss man sich auch irgendwie abfinden. Und das ist an sich auch etwas, was ja auch in Ordnung ist, ne? Und auch also viel Gewinn bringt. Ne?
Kommen wir mal auf Ihr Buch zu sprechen. Und da kann ich noch eine kleine abschließende Bemerkung zu dem Prozess nämlich noch mit einfügen, lustigerweise. Weil als Sie nämlich vereidigt wurden, da haben Sie gesagt, schwöre ich jetzt mit der Rechten.
Ja.
So, da müssen wir jetzt mal ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Links und rechts. Wer Ihr Buch gelesen hat, der weiß, rechts war ursprünglich eigentlich ein positiv besetzter Begriff. Wie kam es dazu?
Ja, es ist auch noch in vielen Bereichen positiv, ne? Weil rechts ist eindeutig in eigentlich auch allen Sprachgruppen positiv konnotiert, links negativ. Also denken Sie eben an Rechtschaffen, ne? Linkisch, ne? Nur linke Hand und so. Ne? Also da gibt es hunderte von Beispielen. Ich habe einige in meinem Buch auch aufgeführt. Und in der gesamten Etymologie, in der Kultur-, Religionsgeschichte, ne? Ist es eben so, dass die rechte Seite ist die gute, vornehme, schöne, wahre Seite, die linke die verkehrte. Dass die Ursache dafür ist komplex. Es gibt ja einen gewissen quasi Rechtstrall schon im Mutterleib feststellbar, biologisch. Es gibt die Rechtshändigkeit bei über 90% der Menschen. Und es gibt eine Ausrichtung, also zumindest in der nördlichen Hemisphäre, an der Sonne, an dem Sonnenaufgang im Osten, der dann eben als rechts wahrgenommen wird, ne, wenn man sich nördlich ausrichtet. Das hat also verschiedene, das fließt alles zusammen zu auch der religiösen Vorstellung eben, dass rechts die gute Seite ist, es permanent im Alten Testament und Neuen Testament zu finden und auch in anderen Religionen. Also am jüngsten Tag werden eben Matthäus, ne, die Schafe, die Guten auf der rechten Seite versammelt und die, die verdammt werden, die Böcke auf der linken. Ne? Und der Menschensohn, also Jesus Christus, sitzt auf der rechten Seite. Das können Sie dann auch in der Kunst sehen. Ne? In der, also wir sind zutiefst davon geprägt. Ne? Und das führt, also hält ja auch noch an, also sozusagen, ne, dass der rechte Platz der Ehrenplatz ist und in vielen Bereichen. Nur politisch wurde es eben komplett umgedreht jetzt. Ne? Und in der, also der extreme Fall ist wirklich der deutsche Fall jetzt, wo sozusagen rechts mit allem Bösen verbunden wird in politisch-weltanschaulicher Hinsicht. Und das ist natürlich etwas, was die kulturgeschichtliche Tradition auf Kopf stellt halt. Ne?
Kommen wir mal zur Politik. Ab wann wurden denn links und rechts politische Kategorien?
Genau, also die eigentliche Politisierung findet in der Französischen Revolution statt. Ne? Das ist ja sozusagen das Laboratorium der Moderne, wo sehr viel erfunden und geprägt wurde, was bis heute nachwirkt. Und die Französische Revolution war ja kurz gefasst sozusagen ein Aufstand gegen die Monarchie, gegen den König, der ja dann auch wie seine Frau, also Ludwig der 16. und Marie Antoinette, hingerichtet wurden unter der Guillotine. Und es war damit also auch eine Empörung gegen eben die monarchische, aber auch die kirchlich-religiöse Ordnung. Und dementsprechend hat sich die Empörung quasi also in den Versammlungen auf die linke Seite gesetzt, ne? Weil sie bewusst gebrochen hat mit der herkömmlichen Ordnung, wo die klar strukturiert war, also oben sitzt und in der Mitte der König und zu seiner Rechten der hohe Klerus dann. Ne? Damit wurde gebrochen und die Jakobiner haben sich eben auf die linke Seite gesetzt als, und haben schon damals die rechte Seite terrorisiert, guillotiniert, verfolgt, Terreur. Die Zeit der Terreur, bis sie dann selbst dieses Schicksal, also Robespierre, ereilt hat. Ne? Und dann kam Napoleon und unter Napoleon wurde sozusagen dieser ursprüngliche erste Parlamentarismus der Nationalversammlung, der Legislative, der Konstituante, also sistiert. Aber als Napoleon dann weg war und die Monarchie restauriert wurde, aber auch eine Abgeordnetenkammer wieder eingeführt wurde, hat sich dieser Gegensatz sofort wiedergebildet. Auf der rechten Seite haben sich die Royalisten gesetzt, auf die linke Seite eben diejenigen, die Gegner der Monarchie waren. Ne? Und von da, von Frankreich aus, ist das Schema dann exportiert worden, nach Deutschland auch im Vormärz, also in 1830er Jahren und dann in Europa und im 20. Jahrhundert in der gesamten Welt eigentlich. Ne? Also wir finden diese Ordnung fast überall und wir finden auch, sagen wir mal, in China, was eine andere kulturelle und religiöse Prägung hat, haben wir diese große Kampagne gegen die Rechtsabweichler 1959, Verzeihung, unter Mao, wo sozusagen also alle, die als Rechtsabweichler gebrandmarkt wurden, verfolgt und zum Teil auch umgebracht wurden, in Lager gesteckt wurden. Also auch da haben wir dieses Schema eingeführt, auch in Afrika und so. Also das ist schon sehr interessant, ne? Und das ist auch stabil. Also wenn Sie jetzt heute an Wahlen denken in Lateinamerika gerade, ne, da hatten wir jetzt einige Wahlen, da wird also ausnahmslos und umstandslos mit diesen Begriffen hantiert auch. Ne? Chile, die Wahl gerade eines rechten Präsidentschaftskandidaten, er hatte eine linke Gegenkandidatin, aber auch es gab eine linke Welle, eine rechte und so weiter. Ne? Also das ist eben jetzt ein Ordnungsschema geworden in der Moderne, in demokratischen oder pseudodemokratischen Gesellschaften. Die zur Orientierung, das kann man auch nicht einfach sagen, das ist obsolet oder das nutzen wir nicht mehr oder das ist unterkomplex, ne? Weil wir haben das implizit in unseren Köpfen drin. Ja? Das ist also eine tiefe Prägung. Das Problem, was ich nur bei der Sache jetzt sehe, ist eben, dass wir diese starke normative Zuschreibung jetzt haben. Ne? Kampf gegen rechts, ne? Es gibt ja keinen Kampf gegen links. Und
wir sprechen noch darüber, Herr Professor Höres, wir sprechen noch. Geduld, wir sprechen noch darüber. Ja. Ich wollte jetzt nochmal festhalten. Also, von Frankreich aus macht links und rechts politisch quasi seinen Weg durch die Welt. Weil mich interessiert nämlich, bevor wir nicht drüber sprechen, inwiefern das Schema noch taugt heutzutage und ob man es vielleicht irgendwie erweitern müsste, würde mich nämlich ein Punkt interessieren, und zwar, wenn wir da im frühen, mittleren 20. Jahrhundert ankommen, Das war nämlich auch ein Punkt, da hat sich die Anklage festgebissen bei Ihnen. Und zwar ging es dann, ich glaube, zugespitzt war dann die Frage, war Hitler links oder rechts?
Mhm.
Und da hat man versucht, sie so ein bisschen zu packen.
Ja, genau. Also das ist, der Witz ist ja gerade, dass als die Nationalsozialisten zum ersten Mal in einem völkischen Block in den Reichstag einzogen, ja, da saßen sie eben gerade nicht rechts außen, ja, sondern sozusagen sie saßen halbrechts da, ne? Und der Parlamentspräsident Paul Löbe, Sozialdemokrat, wollte sie eigentlich links hinsetzen zu den Kommunisten, ne? Sie haben sich nicht umsonst Nationalsozialisten genannt. Davor hieß die Partei Deutsche Arbeiterpartei, dann Nationalsozialistische Arbeiterpartei. Sie hatten in der Parteifahne bewusst rot aufgenommen, ne? Sie hatten ein Programm, was gegen den Kapitalismus gerichtet war, die Warenhäuser kommunalisieren wollte, also eigentlich sozialisieren wollte und so weiter. Und haben sich selbst als Sozialisten verstanden und haben sich selbst auch gegen die Reaktion, wie sie das nannten, das ist also das, was heute rechts ist, positioniert. Und haben auch gesagt, also da habe ich einige Quellen angeführt, unser Feind, der Feind steht rechts. Ne, von den Nationalsozialisten, weil im Endeffekt wollten sie diesen Parteienstreit überwinden und wie jedes totalitäre System der Moderne diesen Rechts-Links-Gegensatz aufheben, also beenden. Das hat der Herr Speit dann als empörend empfunden, aber weil er eben noch nie in die Quellen reingeschaut hat, ne, da springt eines geradezu an. Also das Ziel war, eine Volksgemeinschaft zu bilden, natürlich auf rassistischer Grundlage eben, ne, also Ausschluss der Juden natürlich, ne, aber auch von Volksfeinden, aber dann eine egalitäre Volksgemeinschaft. Und da sind sie auch einen Schritt weit auf diesem Weg vorangekommen. Sie hatten dann, wie man bei Götz Ali sehr schön nachlesen kann, ein großes sozialpopulistisches Programm umgesetzt auch, ne? Also von Zuschlägen für Feiertagsarbeit über Kündigungsschutz, Mieterschutz, Rentenerhöhungen und Bestandsgarantien, ne? Und also Besteuerung von Kapitalgewinnen und also eine riesen, also viele Punkte, die heute auch von links eingeführt werden in unsere Diskussion jetzt, ja, haben die Nationalsozialisten auch im Portfolio gehabt und auch umgesetzt sogar, ja. Insofern ist das nicht ganz so einfach. Ne? Man kann sich auch von der anderen Seite nicht so einfach machen, jetzt einfach sagen, ja, das waren Linke oder gar Kommunisten, wie Alice Weidel gesagt hat. Das stimmt auch nicht. Sie waren ja den Kommunisten in Todfeindschaft verbunden. Auf der anderen Seite sind sehr viele Kommunisten 33 umstandslos übergewechselt zur NSDAP. Das ist auch kein Zufall. Ne? Sozusagen, weil es eben doch viele Ähnlichkeiten auch gibt. Und da muss man genau hinschauen, die Quellen genau prüfen und man kommt eben dann zu dem Ergebnis, dass man das nicht eindeutig zuordnen kann. Es gab linke sozialistische Elemente, es gab rechte Elemente, sofern man darunter also Sozialdarwinismus versteht, ne? Und Rassismus, was allerdings auch ein Produkt der Moderne eigentlich ist, ne? Und extremer Nationalismus und Imperialismus und so weiter. Also das ist eben, sowas muss man darlegen und das kann man auch gut tun. Da gibt es auch Forschung zu und es ist nicht für alle unmittelbar verständlich. Aber das Problem ist, dass aus dieser eindeutigen Fixierung des Nationalsozialismus auf der rechten Seite man eben die Waffe in der Hand hat, alles, was man selbst als rechts bezeichnet, irgendwie schon in diese Nähe zurück. Ne? Und das ist natürlich das Ende jedes Diskurses, jeder Demokratie, wenn man eben sagt, dass jemand, der nicht meiner linken oder linkswoken Meinung ist, der ist schon ein Stück weit zum Nationalsozialismus gegangen. Das ist historisch aberwitzig, ne? Weil wir ja auch wissen, dass es viele Gegner und vor allem der aussichtsreichste Widerstand kam eben nun mal von rechts. Ne, also der beinahe funktioniert hätte, der militärisch-konservative Widerstand. Das ist also von daher Unsinn. Es ist moralisch natürlich verwerflich und eine Lumperei, weil man sozusagen versucht, den Gegner als Nazi zu brandmarken, auszuschließen. Ne? Und es ist eben inhaltlich also nicht zutreffend. Ne? Es ist weder historisch informiert, noch ist es eine korrekte Beschreibung. Man kann an die extremen Ränder gelangen durch von ganz unterschiedlichen Startpositionen aus. Ne? Wenn wir das nicht kapieren, einmal hier, auch im Journalismus, ja, dann glaube ich, sieht es wirklich düster aus mit einem freiheitlich-demokratischen Austausch und einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Ja? Weil dann kommt ja sofort, und das macht ja von niemandem Halt, also ne, diese Instrumentalisierung, die kann ja jeden treffen, trifft jeden. Ne? Sie ist vollkommen sinnlos geworden auch. Ne? Und dieser Begriff Faschist oder Nazi hat überhaupt keinen, ist jeder Verwendung eigentlich, also jeder, also eigentlich kann man sie überhaupt nicht mehr verwenden heutzutage, weil sie so beliebig geworden ist, ne, diese Begriffe. Ich würde eher als Historiker dafür plädieren, also präzise diese Begriffe auseinanderzuhalten und für ihre historische Epoche zu verwenden. Und diese Epoche des Faschismus, wie Ernst Nolte das genannt hat, ist eben glücklicherweise auch 45 untergegangen. Und sie wird auch nicht wiederkommen. Wir haben neue Phänomene, die kann man auch kritisch sehen, aber mit diesem Arsenal von vor 100 Jahren, dem Begriffsarsenal, kann man die nicht zutreffend beschreiben. Das sind ganz andere Phänomene. Und das Mindestmaß einer faschistischen Bewegung müsste ja eine Partei, Miliz haben, die gewalttätig auftritt, einen Führerkult, einen Imperialismus, ein Ausdehnungsbestreben für das Land und auch im deutschen Fall also einen eliminatorischen Antisemitismus. Und all das gibt es nicht mehr in nennenswerter Stärke. Es ist auch nicht adäquat auf Phänomene wie Trump oder Putin anzuwenden. Das sind eigene Phänomene, die muss man mit eigenen Begriffen beschreiben und kann das nicht mit einem veralteten Begriffsarsenal machen, was ja auch nur das Ziel hat, sozusagen Phänomene zu diskreditieren und nicht zu verstehen.
Bevor wir im Heute sind, vielleicht noch mal ganz kurz der Schritt zurück. Wie hat denn damals die Rechte auf die Nazis reagiert?
Ja, natürlich erstmal sehr ablehnend, ne? Weil das waren ja Plebejer aus konservativer Sicht, ne? Allein schon ihr Führer Hitler, also Gefreiter im Ersten Weltkrieg. Hitler hätte ja niemals im Kaiserreich so einen Aufstieg erleben können, ne? Dazu war er einfach nicht satisfaktionsfähig, ne? Er hatte nicht den Hintergrund, er hatte nicht die Bildung, er hatte nicht das Auftreten, ja? Er hatte keinen Adelstitel, also er war ein Nichts, ne? Und deswegen sozusagen war er ein Phänomen und auch die SA zum Beispiel, ne? Das waren ja Proleten aus Sicht der Konservativen. Die Konservativen haben, wie viele andere auch, eben dadurch auch dieses Phänomen unterschätzt. Ne? Sie haben nicht damit gerechnet, dass diese Bewegung, diese NS-Bewegung, diese Macht entfalten könnte, ne? Und diese die Macht dann auch sicher könnte. Also das war eine große Unterschätzung, aber zunächst mal also hat man herabgeblickt, ne? Auf viele haben ihn als Jakobiner gesehen, ne? Als sozusagen Ausgeburt eben der Französischen Revolution oder Fortsetzung. Und haben sich auch gefürchtet etwas davor. Aber an sich war das eine Mésalliance. Ne?
Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt inzwischen neue Phänomene, die aufgetaucht sind. Und die alten Zuschreibungen, die taugen so nicht mehr. Inwiefern haben sich denn links und rechts inzwischen verändert?
Ja, also das ist klar. Ne? Also man kann sozusagen diese politischen Begriffe sind ja durch Freund-Feind-Konstellationen bestimmt und auch von, also die bleiben natürlich nicht statisch. Ne? Also die verändern sich. Der Nationalismus ist von links nach rechts gewandert. Ne? Andere, auch sozusagen diese Form des Sozialpopulismus trifft man jetzt sehr stark auf der rechten Seite, ne? Bei den sogenannten populistischen Parteien. Das waren ursprünglich ja Programme, die eher links beheimatet waren. Ne? Und also wir haben hier natürlich Bewegung drin. Ich würde grundsätzlich aber nicht von einer totalen Kontingenz und Beliebigkeit ausgehen. Ja? Also dass man sozusagen sagt, das ist vollkommen willkürlich und austauschbar. Aber die Begriffe, ihre inhaltliche Füllung und die dahinterstehenden Bewegungen, Parteien sind natürlich einem hohen Wandel ausgesetzt. Ne? Das ist ganz klar. Also auch in fast allen Politikfeldern eigentlich auch, ne, sehen wir da schon eine große Veränderung. Und einen hatten wir eben angesprochen, also die Linke war ja ursprünglich Anwalt der Arbeiter, ne, der Unterprivilegierten im sozial- und finanziellen Sinne. Ne? Und jetzt ist sie ja eher Anwalt sozusagen der Besserverdienenden, der urbanen, des städtischen Milieus, der postindustriellen Gesellschaft. Ja. Also der David Goodhart, der Soziologe aus Großbritannien hat ja diesen Gegensatz Anywheres und Somewheres geprägt. Der ist auch recht treffend, finde ich. Und diese Anywheres, also die überall global orientiert sind, städtisch, urban und sich auch diesen Lebensstil, diesen ökologischen und postmateriellen Lebensstil leisten können überhaupt. Ne? Das ist jetzt sozusagen Inbegriff dieser Linken, der heutigen Linken. Und während der Anwalt der Arbeiterschaft jetzt eher auf der rechten Seite zu sehen ist. Ne? Das sehen wir in den USA, das sehen wir bei uns in Europa ebenso. Ne? Also das ist eine interessante, auch soziale Verschiebung jetzt auch. Und ich glaube auch, dass die Sozialdemokratie hat ja da auch so einen Phantomschmerz. Ne? Also die Arbeiter sind ihr einfach vor der Stange gegangen, ne? Weil es eben so ist, dass Arbeiter und auch Facharbeiter oder überhaupt die arbeitende, also die Vollzeit arbeitende Gesellschaft nicht so stark Interesse hat an Themen wie Feminismus, Gendern und so weiter oder Trans-Identitäten, sondern die interessieren sich natürlich für ihre reale Lebenssituation, ne? Also für Einkommen, für Arbeitsbedingungen, Wohlstand, Erhaltung des Wohlstands und so weiter, ne? Und das hat die Linke jetzt also in großen Teilen verraten. Ne? Ein Versuch war ja von Sarah Wagenknecht da wieder anzuknüpfen dran. Das ist aus verschiedenen anderen Gründen jetzt nicht mehr so ganz erfolgreich, aber tatsächlich ist da eine Leerstelle entstanden. Ne?
Da frage ich mich doch, wie konnte es denn sein, dass der Anwalt der, ich sage jetzt mal, kleinen Leute in Anführungszeichen, sozusagen die Seite gewechselt hat und jetzt bei den Reichen eher zu finden ist?
Ja, also das ist natürlich ein einflussreiches Milieu, weil diese Leute sind natürlich in Medien überrepräsentiert, ne, in Universitäten, im Kulturbetrieb, also sozusagen bei den Meinungsbildnern auch, ne? Und deswegen reagieren die jetzt auch so aggressiv auf so Leute wie Sie oder andere, die also quasi einfach von selbst irgendwas aufmachen, ja, und also über die sozialen Medien, eben YouTube und so, einfach eigene Kanäle machen, ne, und sich interessieren. Also, aber das ist eben, also die Intelligenz, ja, hätte man früher vielleicht gesagt, ne, also ob die jetzt so intelligent ist, ist eine andere Frage, aber also die Akademiker eben in der Mehrzahl immer, ne? Das sind ja immer Pauschalurteile, also gibt es natürlich Ausnahmen, ne? Aber das sind eben Leute, die eng eben an die Universitäten gekoppelt sind und auch eben eine gewisse Verachtung haben für diese Working Class oder Post-Working Class, wie es eben Hillary Clinton unterlaufen ist. Damit hat sie ja die Wahl verloren, als sie von den Deplorables sprach, ne? Dem Armseligen, also damit meint sie ja diese Rustbelt-Workers, die da also sozusagen die Normalos repräsentieren. Und auf die hat sie ja herabgeblickt und das dummerweise auch noch gesagt aus ihrer Sicht. Ne? Und diese Verachtung findet man ja hier auch, ja, also in Deutschland. Also die sozusagen die arbeitende Bevölkerung, wenn die dann Kinder hat eben auch, ne, und die Kinder gehen raus abends, ne, dann treffen die natürlich auf die Probleme der Migrationsgesellschaft auch, ja. Und auch die große Gewalt, die in der Migrationsgesellschaft herrscht. Und das dringt so zu dieser Blase nicht so ganz vor halt, ne. Und insofern ist da eine Entfremdung. Und ich glaube, die ist auch nicht mehr zu kitten irgendwie, ne. Also die ist so tief, geht die, dass ich glaube, diese Schichten auch nicht mehr zurückzuholen sind, ne. Die Grünen haben halt diesen stabilen, früher nannte man das Zentrumsturm für die katholische Partei, ne? Weil da, also die Katholiken haben immer Zentrum gewählt und es gibt halt so 10-12% stabiles grünes Milieu mittlerweile, würde ich sagen. Ne? Die wählen auch immer Grüne, egal welche kognitive Dissonanz da entsteht. Ja? Und aber darüber hinaus ist nicht viel zu holen. Und bei den Sozialdemokraten sehen wir einen ganz dramatischen Abstieg jetzt. Ne? Auch wenn man mal die Wahlumfragen ansieht für die nächsten Wahlen, Baden-Württemberg, ne? Ja, auch ein Land mit einer großen Arbeiterschaft oder ehemals, also Automobilindustrie, Rheinland-Pfalz und in den Osten brauchen wir gar nicht gucken, ne? Da kein Mensch weiß da, was die SPD noch ist, ne? Oder wählt die gar, ne? Das sind Exoten.
Finde ich auch schade, ne? Weil, wir reden ja von der Volkspartei eigentlich, ne? Die sollte ja eigentlich, ich habe gesagt, wir reden ja eigentlich von der Volkspartei, ja. Die eine ganz, ganz große Menge an Wählern eigentlich auffangen und repräsentieren sollte und für ihre Interessen einstehen sollte. Und ich sage das ja auch immer öfters mal, ich bin ja auch ein alter Sozialdemokrat noch, noch so sozialisiert. mir tut das dann schon auch sehr weh, wenn ich sehe, zum einen, was aus der Partei mittlerweile geworden ist. Also da sind ja auch ganz andere Themen, die mittlerweile dort interessieren, sage ich mal. Und dann natürlich auch, wie sich das entwickelt von den, zum einen von den Umfragen, aber natürlich auch zum anderen von den Wahlergebnissen her. Aber apropos Entwicklung, Herr Professor Höres. Nicht nur politisch hat sich was getan, auch sprachlich hat sich einiges getan. Also es werden mittlerweile viele Begriffe in einen Topf geworfen. Wir unterscheiden zum Beispiel nicht mehr zwischen links und linksextrem oder rechts und rechtsextrem. Alles ist entweder links oder es ist rechts. Warum wird eigentlich nicht mehr differenziert sprachlich? Warum machen wir es uns da, ich sag mal in Anführungszeichen, so einfach an der Stelle?
Also sagen wir mal, in der linken Seite, da ist ja doch sehr viel Toleranz drin, ne? Da wird dann immer von linken Aktivisten noch gesprochen, auch bei Terroristen, ne? Die jetzt hier da das Stromnetz in Berlin lahmgelegt haben, die Leute überfallen und zusammenschlagen mit Hämmern und so, ne? Also da ist doch ein großes Spektrum drin an Toleranz eigentlich. In Frankreich haben sie jetzt einen Katholiken totgeprügelt und da wird dann auch, ja, so alles Mögliche gesagt, aber auf der rechten Seite ist es ganz anders. Also da wird eben diese Unschärfe bewusst an den Tag gelegt, weil man eben mit dem Begriff rechts alles diskreditieren kann. Man kann ihn verwenden für Neonazis, ja. Man kann ihn verwenden für die AfD, man kann ihn auch für Friedrich Merz verwenden und die FDP, also man oder die CSU, ja, wurde auch will und wird auch permanent gemacht, ja. Also man hat damit den Begriff, der ist flexibel einsetzbar und kann ist nicht erklärungsbedürftig. Im Gegenteil, er kann alle sofort mit diesem einen Begriff diskreditieren, ne? Und die so bezeichnet werden, sind auch noch so doof und wehren sich nicht dagegen, ja. Sagen höchstens, nein, wir sind ja gar nicht rechts, ne? Aber das nutzt nichts, weil es ist eigentlich egal, was man sagt oder wie man sich positioniert, es geht um diese Feindmarkierung, ne? Und das müsste wirklich angegangen werden, weil, wie ich eingangs schon sagte, ne? Das ist demokratiegefährdend, zerstört auch bis in den privaten Austausch, die Gesellschaft einfach, ne? Und ist eben vor allem innerlich nicht zu halten. Also mein Logikprofessor hat in meinem Studium gesagt, der liebe Gott hätte logische Fehlschlüsse mit Schmerzempfinden koppeln sollen. Dann wär das weniger anzutreffen. Ja, das ist nicht passiert bis heute leider. Und deswegen muss man darauf auch hinweisen. Ja, das ist auch unbequem. Natürlich, wenn man sowas thematisiert, gerät man dann schnell selbst in den Verdacht, einer von ihnen zu sein, ne? Aber nichtsdestotrotz, also ein bisschen Mut muss man auch aufbringen. Und also diese Asymmetrie dieser Begriffsverwendung, die ist verheerend und die ist auch etwas Neues, ne? Weil ich datiere das ja auf diesen Anschlag auf die Düsseldorfer Synagoge, den Aufstand der Anständigen, der dann von Bundeskanzler Schröder ausgerufen wurde damals, der auf anderen Feldern seine Verdienste hat, ja, Arbeitsmarktreform, sage ich mal, aber da eben Verhängnisvolles geleistet hat. Und der wurde dann schnell zum Aufstand gegen rechts und Kampf gegen rechts. Und die Pointe ist jetzt noch, dass dieser Anschlag auf die Synagoge gar nicht von Rechten, Rechtsextremen begangen worden ist, sondern eben von zwei Palästinensern, ja. Und das spielt aber heute auch keine Rolle mehr. Es werden bestimmte Delikte einfach rechts einsortiert und damit hat man sozusagen da das Schuldenkonto wieder angefüttert und kann das wieder schön verwenden. Ne? Da geht es ja nicht um die Opfer oder die Betroffenen, sondern es geht darum, politisches Kapital zu schlagen.
Ne? Wir haben ja, apropos Kampf gegen rechts, es wird ja auch nie der Kampf gegen Rechtsextremismus genannt, sondern es ist einfach der Kampf gegen rechts. Und wer mal so ein bisschen auf so Demos sich umschaut, der sieht dann auch ganz schnell so Plakate nach dem Motto, CDU und FDP sind mitgemeint.
Ja, also, ja, natürlich. Also das ganz explizit, ne? Also das wurde ja auch oft gesagt, oder die Freien Wähler auch oder so, ne? Also das kann sofort ausgeweitet werden und wird dann auch sehr schnell so gesagt. Deswegen ist es von der Union jetzt zum Beispiel auch nicht klug, sich daran dann auch noch zu beteiligen, ja, an dem Kampf gegen einen selbst, gegen sich selbst quasi, ne? Weil natürlich ist das immer, also auch wenn es die AfD jetzt, da sieht es jetzt nicht so danach aus, aber wenn die verboten würde, ja, damit wäre das ja nicht zu Ende, der Kampf gegen rechts, ne? Also das ist ja, davon leben ja mittlerweile auch so viele Leute. Das würde natürlich weitergehen, ne? Das ist so semantisch so eingerastet. Und trotzdem muss man dieses Bergaufgefecht annehmen, wenn einem irgendwas an einer freien Gesellschaft liegt, ne? Und an einer echten Demokratie. Ich meine, ich kann mich nicht links definieren, wenn ich sage, rechts ist nicht legitim, ne? Wie soll das gehen? Also Demokratie lebt nun mal vom Spektrum, ne? Der Plenarsaal ist eben dieser Halbkreis, ja, wo es die verschiedenen Sitzordnungsschattierungen gibt und geben muss natürlich auch. Man muss ja den gesamten Demos, ne, repräsentieren. Ne? Also durch eben entsprechende Strömungen kann ich einfach sagen, nee, also bestimmter Teil gehört gar nicht dazu oder so. Ne? Also es ist ja eine Exklusion. Also ich weiß nicht, man hat da so viel drüber geforscht, Inklusion und Exklusion, und hier betreibt man das einfach so munter. Ne? Ist auch also ein kognitiver Widerspruch, ne? Selbstwiderspruch.
Wenn wir mal vielleicht, um das Thema abzuschließen, aber wenn wir mal auf die Extremisten an sich schauen, also nicht nur den Rechtsextremismus, sondern zum Beispiel auch Linksextremismus oder den Islamismus, bietet sich neben dem Kampf gegen rechts nicht auch sozusagen ein Kampf gegen Linksextreme, ein Kampf gegen Islamisten an eigentlich?
Ja, also meine grundsätzlich, wie gesagt, also ich würde jetzt nicht einfach sagen, nur weil es einen Kampf gegen rechts gibt, muss man jetzt einen gegen links machen, ne? Weil dann, das würde es ja fortschreiben, das ganze Desaster. Aber klar ist ja, wir haben in Nordrhein-Westfalen jetzt gerade ein Lagebild präsentiert bekommen zum Linksextremismus vom Innenminister, ne? Und der hat also da eine Verdopplung innerhalb eines Jahres festgestellt an Straftaten. Und beim Islamismus, ich meine, da haben wir ja die ganzen Anschläge vor Augen, ne, die ausgeführt wurden, ne? Und das war eben eine politische Setzung, dass man, ohne dass es die Zahlen hergaben, gesagt hat, wir widmen uns jetzt vorrangig dem Kampf gegen Rechts, ne, oder Rechtsextremismus. Und insofern also ganz andere Gefahrenlagen marginalisiert hat, ne? Es ist so ein bisschen aber jetzt ein Umdenken, habe ich das Gefühl. Also sowohl beim neuen Verfassungsschutzpräsidenten Seelen, als auch jetzt zum Beispiel, habe ich gerade das Beispiel erwähnt, in Nordrhein-Westfalen, ne? Und ich meine, man muss ja nur mal nach Berlin schauen. Also wo wird man da auf der Straße attackiert, etwa als Jude, ne? Meistens von islamistischen Migranten, ne? Oder auch von Antizionisten aus der linken Ecke. Aber also sozusagen so einen rechten Übergriff in Berlin, also da müssten wir mir mal zeigen auf etwa auf jüdische Bürger, ne? Ich will ja auch gar nicht ausschließen oder nicht in Abrede stellen, dass sowas sicherlich auch gibt, also Ressentiments, Antisemitismus auf der rechten Seite. Nur äußern öffentlich und auf der Straße ist es nun mal eindeutig ein linkes Phänomen geworden, ne? Auch wenn man sich die Parteien anschaut, Linkspartei ist ja der Hort sozusagen gerade dieser Bewegung, und ein Problem eben oder ein Phänomen eben der arabisch-muslimischen Migration. Natürlich nicht von allen, das ist klar, aber dort ist es eben nun sehr verbreitet, und das wird Ihnen jeder Jude bestätigen müssen, leider, ne? Also da viel mit meinem Freund Michael Wolf schon drüber gesprochen, ne? Aber auch mit vielen anderen, auch Jüngeren, auch Studenten und so, ne? Also das ist eben so, und davor wurde doch sehr lange die Augen verschlossen. Wie gesagt, ich glaube, es ändert sich jetzt allmählich ein bisschen, ne? Es ist auch nicht mehr unter der Decke zu halten. Ich will auch nicht abstreiten, dass es zum Beispiel auch in der Linkspartei Leute gibt, die selbst versuchen, dagegen anzugehen, ja. Aber das Phänomen ist natürlich sehr, sehr verbreitet da, ne? Hat man jetzt bei der Berlinale ja auch wieder gesehen, ne?
Das stimmt. Aber vielleicht sollte man das Kind auch gar nicht mehr Kampf gegen rechts oder Kampf gegen links nennen, sondern generell Kampf gegen Extremismus oder Kampf gegen Verfassungsfeinde. Das würde ja
Ja,
auch schon
also
reichen.
man muss vor allem ein bisschen unterscheiden. Also, ne, früher, also grundsätzlich ist es ja so von unserer, also das, die klassische Rechtsauffassung, verfassungsrechtliche Auffassung war ja gar nicht, dass das Grundgesetz eine Werteloyalität kennt, ne? Sondern im Prinzip garantiert ja das Grundgesetz die Freiheit, ne? Man darf, muss sich aber an die Gesetze halten, jeder, ne? Und sozusagen, man darf nicht quasi aktiv kämpferisch gegen unsere Grundordnung vorgehen, ne? Das war eigentlich mal der Konsens, und insofern hat man dann auch einen scharfen Blick etwa auf terroristische Vereinigungen oder, ne, oder Parteien oder Vereinigungen, die eben zur Gewalt aufrufen oder eben, ne, gewaltsam die Ordnung stürzen sollen, ne? Bei Beamten ist nochmal was anderes. Die schulden dem Dienst eine Loyalität und auch dem Grundgesetz. Ne? Darauf müssen sie ja schwören. Im öffentlichen Dienst auch insgesamt. Aber grundsätzlich ist der Bürger frei, sich auch eine Monarchie, eine Räterepublik oder was auch immer zu wünschen. Ja? Also das finde ich, ist auch schon übergriffig, auch diese neu erfundene Staatsdelegitimierung. Ne? Also ich kann auch Anarchist sein, ja. Also wenn ich jetzt nicht im Staatsdienst bin, ne? Selbst dann kann ich sein, wenn ich es nicht öffentlich sozusagen kämpferisch vertrete. Aber jedenfalls, ne? Also das ist mir auch fast schon wieder zu eng. Ne? Es gibt Bedrohungen unserer Grundordnung und auch des Zusammenlebens, ne? Die habe ich eben auch genannt. Ne? Und dagegen muss natürlich auch der Staatsschutz und so weiter vorgehen. Was ich ganz problematisch finde, ist eben dieses neue Phänomen, staatlich finanziert, alimentiert, Meldestellen für Delikte unterhalb der Strafbarkeitsschwelle. Das finde ich also vollkommen unvereinbar mit der freiheitlichen Gesellschaft, ne? Weil die Gesetze sind nun mal der Rahmen. Ja? Und innerhalb dessen ist alles Weitere ist sozusagen Sache der nicht des Staates mehr. Das ist Sache zum Beispiel des Anstandes, der Höflichkeit, ja. Und damit sind wir auch gut gefahren lange. Ne? Es gibt immer Leute, die über die Stränge schlagen, auch verbal. Aber das ist nicht Sache des Staates, sofern keine strafrechtlich relevante Beleidigung vorliegt, ja, oder Unterstellung oder irgendeine Volksverhetzung oder so. Ne? Und wenn man bewusst Meldestellen für Tatbestände, die keine sind, einrichtet. Das ist wirklich, also da müsste es doch jedem vernünftigen, anständigen Demokraten eiskalt im Rücken runterlaufen, ja? Also wo soll das denn enden, ne? Also das finde ich wirklich eine ganz furchtbare Entwicklung und das muss man, finde ich, auch ganz klar aussprechen. Es gibt ja auch noch viele Kollegen mit, also jetzt aus der Juristerei, ne, aus dem Staatsrecht, die das auch ganz klar erkennen und anprangern auch, ne? Also ich will auch nicht so, weil ich jetzt so ein bisschen kritisch gegenüber der Akademie auch mich geäußert habe. Ne? Da ist vieles dran. Aber man soll das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Also es gibt eine ganze Reihe von Kollegen aus dem Recht, aus dem Staatsrecht, die das auch ganz klar so sehen und auch benennen. Ne? Es müsste halt bei der Politik dann mal gehört werden. Ne? Also das finde ich wirklich grotesk. Ne?
Ja, gerade das Thema Meldestellen oder auch der Paragraph 188, das war auch mal Thema in einem Gespräch, das ich mit Arndt Dieringer geführt habe.
Mhm. Ja, also der ist auch gut, ja. Mhm.
Das ist sehr erschreckend, was es dann für Folgen für die Meinungsfreiheit, aber auch fürs Meinungsklima haben kann in der Gesellschaft. Vielleicht, um aber mal jetzt nochmal zurückzukommen, wir hatten darüber gesprochen, wie inwiefern taugt dieses Koordinatensystem oder diese Skala ja. Noch quasi mit wenn man ganz ins Links außen schaut, quasi ja. Der Kommunist und dann läuft man so über Sozialdemokratie und Liberale und Konservative bis rüber quasi in den Nationalsozialismus rüber. Inwiefern taugt diese Links-Rechts-Skala heutzutage überhaupt noch und dieses, was ja auch damit einhergeht, so ein Schwarz-Weiß- Bild ja eigentlich. Mhm. Frage ist, braucht es da mehr Grau, braucht es da mehr Koordinaten, braucht es da was völlig anderes? Wie schaut es da aus?
Das Problem ist, man kann das nicht oktroyieren, ja, auch nicht aus der Wissenschaft. Es gab natürlich schon längst Versuche und Modellentwicklungen, die mehrdimensional sind, ne, und also vierdimensional oder wie auch immer, ne, mit verschiedenen Achsen noch, ne, wo also zwischen Freiheit, Unfreiheit oder Staatsorientierung, Staatsskepsis, ne, und alles Mögliche gibt's da. Aber das Problem ist, diese Rechts-Links-Unterscheidung hat sich eben aus verschiedenen Gründen, das lege ich in meinem Buch eben auch da über die Geschichte, als sehr erfolgreich erwiesen, weil es ist eben sehr einfach, das ist ja immer wichtig bei so grundlegenden Orientierungen, ne? Es ist universell anwendbar, global anwendbar, ne? Es entspricht auch der historischen Erfahrung und es ist tief in uns verwurzelt, weil es eben an vorpolitische Phänomene anknüpfen kann auch, ja. Und insofern kann man das jetzt nicht irgendwie einfach ersetzen oder so. Es gibt ja viele Vorschläge von Soziologen, ne, jenseits von rechts und links, das ist ein Dauerbrenner. Aber wie, grundsätzlich, wenn Sie mal sich selbst das überlegen, Sie lernen neue Freunde oder Bekannte kennen, ne, verabreden sich zum Essen, sprechen und über Politik, ja, und Sie haben dann implizit eine Einordnung, nehmen Sie vor. Ne? Eher, also nicht so ganz so plump, aber also der ist eher links oder eher konservativ rechts, ja, also Mitte rechts meistens dann, ne? Das nimmt man, das ist einfach ganz tief in uns drin, ne? Und das ist an sich ja auch nicht schlimm oder so, ne? Weil so Zuordnungen, die sind immer etwas grobschlächtig, ne? Und werden einer Persönlichkeit natürlich nicht voll gerecht, aber sagen wir mal so, ne, der ist eher Mitte rechts, der ist eher Mitte links oder so, ne? Oder das ist ein ganz linker, ne? Damit orientieren wir uns, ne? In der politischen Sphäre. Das Problem ist eben nur, dass wenn man sozusagen eine Kategorie oder eine Seite so stark ächtet, ne? Weil dann ist damit ja immer ein Unwerturteil verbunden. Und das ist natürlich verhängnisvoll. Also gerade bei diesem Beispiel, was ich zitiert habe, man lernt neue Leute kennen, man ist selbst, empfindet man sich so als Mitte links, ne? Und dann auf einmal denkt man, oh, der ist aber ein Rechter, dann ist das schon mit dieser ganzen Aufladung, die wir in den letzten Jahren hatten, ein Unwerturteil. Ne? Da muss man sich überlegen, wie das weitergeht. Ne? Also das ist eben nicht gut. Und was ich jetzt dazu beitragen will, ist ja eine Form der historisch-politischen Aufklärung über diese Begriffe, über die Legitimität eben auch der Begriffe. Denken wir an den Eingangs, was Sie zitiert haben von mir, über die ungleichen Geschwister nach. Ne? Und insofern auch tatsächlich plädiere ich für eine Form der Toleranz eben. Ne? Toleranz heißt ja nicht Übernahme, nicht Unterwerfung, aber Toleranz, dass es eben auch dieses Spektrum gibt. Und natürlich, irgendwo muss Toleranz immer enden, ne? Ist klar, da haben wir jetzt auch drüber gesprochen. Also ich kann nicht mit jemandem reden, der mich schlagen will, ja, oder der mich durchbeleidigt. Also das geht da nicht mehr. Aber grundsätzlich eine Grundtoleranz ist eben auch eine Tugend, von der sehr viel gesprochen wurde und wird, aber die also jetzt bei uns nicht mehr so richtig beherzigt wird, finde ich, ne?
Es gibt ja auch die wollen statt quasi so einer sehen statt einer starren Skala mehr so eine Art Hufeisen, wo sich die Enden so ein bisschen berühren oder sogar gleich ein Kreis, wo so ein durchgehendes Spektrum quasi dann ist.
Wie also da ist auch was dran, ne? Also dass sich die Enden das extrem touchy, also dass da sozusagen Berührungspunkte da sind. Man muss natürlich auch sagen, dass diese Enden dann auch wieder sich abstoßen. Ne? Das sind dann auch vielleicht zwei Minuspole, ne? Die sich also sozusagen auch wieder, die einerseits strukturell Ähnlichkeiten haben, auch inhaltlich, aber sich dann auch wieder abgrenzen. Aber sagen wir mal, das Hufeisen ist in jedem Fall eine adäquatere Beschreibung als diese fatale Linie von Kommunismus bis Nationalsozialismus. Ne? Also das ist wirklich zu, für analytisch ist das zu plump, ne?
Die Frage zum Schluss, Herr Professor Höres. Jetzt haben wir uns öfters darüber unterhalten, auch, dass auch wenn es grobschlächtig ist und es ist einfach, Leute so einzuteilen, aber es ist vielleicht nicht ein Schema, das für die Ewigkeit taugt. Frage ist also, überwinden wir diese Links-Rechts-Einteilung irgendwann und falls ja, wie?
Also man muss mal sehen, also jetzt ganz grundsätzlich philosophisch, anthropologisch gibt es eben der Mensch ist ein nicht festgestelltes Tier, das sich orientieren muss. Ne? Orient steckt da ja auch schon drin. Und da gibt es eben die grundsätzlichen Orientierungen oben und unten, ne? Also Himmel und Erde oder Hölle dann religiös, ne? Vorne und hinten eben und rechts und links. Ne? Das sind die grundsätzlichen Koordinaten und die haben auch in der politischen Sphäre das menschliche Zusammenleben bestimmt. Eben sehr lange war oben und unten eine Fundamentalunterscheidung. Ne? Denken Sie ans Mittelalter, diese, hat man aus der Schule, kennt man das noch aus Schulbüchern, diese Ständepyramide, ne? Die dann auch in der frühen Neuzeit noch fortgeschrieben wurde. Ne? Also der König unten und die unfreien Leibeigenen ganz unten und dann die Bauern, ne? Dann der Bürger, Adel, Klerus, ne? Und König eben. Also und in der Moderne wurde das sozusagen von einer, Luhmann sagt, stratifizierten Gesellschaft zu einer funktional differenzierten, also zu einer egalitären, horizontalen Gesellschaft. Und dort ist eben die Rechts-Links-Orientierung, dient dann zur politischen Orientierung. Ne? Und ich glaube nicht, dass die grundsätzlich abgelöst wird oder aufhört. Aber sie wird natürlich weiter sich verändern und mit anderen Inhalten auch gefüllt werden. Ne? Also im KI-Zeitalter und so weiter, ne? Im Zeitalter des Tech der Tech-Industrie und so, da werden andere Werte und Begriffe eine Rolle spielen. Ne? Aber ich glaube schon, dass man zeigen kann, dass wir weiter mit diesen Begriffen umgehen, auf sie auch angewiesen sind. Umso wichtiger ist es, da einen etwas nüchternen und auch offeneren Blick drauf zu gewinnen und sie nicht zu missbrauchen, zur Diskreditierung Andersdenken da. Ne? Also das weil sonst ist das eine Art des geistigen Bürgerkriegs, ne? Und das kann man ja eigentlich nicht wollen. Ne?
Nee, zumal die ungleichen Geschwister ja doch auch irgendwie miteinander in Zukunft auskommen
Genau, genau.
Müssen. Ne? Herr Professor Höres, ich hoffe, die beiden schlagen sich in Zukunft vielleicht ein bisschen weniger die Köpfe ein und reden mehr miteinander. Für hier und heute sind wir aber am Ende. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ja, danke für das sehr angenehme und gute Gespräch. Danke ich Ihnen.